Die Radio Wissen. Update.
Ja, wir haben uns jetzt natürlich heute für 23 Spieler entschieden, 3 Torhüter, 20 Feldspieler, die mitgehen nach Brasilien. Nicht dabei sein werden Marcel Schmelzer, Kevin Volland und Mustavi.
Etwa 2 Wochen vor dem ersten deutschen WM-Spiel steht nun endgültig fest, wer mit nach Brasilien fährt. Fußballnationaltrainer Jogi Löw hat den Kader der deutschen Nationalmannschaft bekannt gegeben. Dabei sind unter anderem Christoph Kramer, Erik Durm und Matthias Ginter. Nicht geschafft haben es, wir haben es eben gehört, Marcel Schmelzer, Kevin Volland und Shkodran Mustafi. Außerdem fand ein letztes Testspiel im WM-Eröffnungsstadion im brasilianischen São Paulo statt. Allerdings ist das Stadion immer noch nicht restlos fertig. Mehr Infos rund um die Fußball-WM 10 Tage vor der Eröffnung des Turniers gibt es jetzt hier im Top-Thema im Update. Mein Name ist Vivien Leue.
Update.
Diese Entscheidung, die wir getroffen haben, die ist uns wirklich auch wie immer schwer gefallen, weil diese Spieler natürlich auch, sagen wir es mal, im Vorfeld dieser Entscheidung alles gegeben haben.
Aber es reichte eben nicht. Vor allem die Entscheidung, dass Schmelzer nicht nach Brasilien fährt, dürfte für den Dortmunder Linksverteidiger bitter gewesen sein. Aber er war nach langer Verletzung einfach noch nicht fit genug. Wirklich fit für die WM schien aber auch der Rest der Nationalmannschaft beim gestrigen Testspiel gegen Kamerun nicht.
Das Spiel hat ja schon auch gezeigt, dass wir noch Probleme hatten im Umschalten, Defensive, Umschalten auch nach vorne. Wir hatten auch einige Ballverluste dann. Dann auch die Chancenverwertung war heute sicherlich nicht gut. Von daher gibt es schon einige gute Erkenntnisse.
2 Wochen vor dem Ernstfall im heißen Salvador gegen Portugal zeigte die Nationalmannschaft noch einige Mängel und wichtige Spieler waren auch noch nicht wettkampfbereit. So zum Beispiel Bastian Schweinsteiger oder auch Miroslav Klose. Auch Philipp Lahm und Manuel Neuer müssen nach Verletzungen noch weiter individuell trainieren, heißt es vom Mannschaftschef. Und dass Sami Khedira nach einem gerade ausgeheilten Kreuzbandriss noch nicht vollständig fit ist, war eigentlich klar. Auch in Brasilien gibt es noch einige Probleme zu lösen. So ist beispielsweise das WM-Eröffnungsstadion in São Paulo noch nicht komplett fertig. Gestern fand dort ein zweites Testspiel statt, das eigentlich unter realen WM-Bedingungen ausgetragen werden sollte. Bei der Begegnung der brasilianischen Clubs Corinthians und Botafogo waren aber wieder nur 40.000 Zuschauer zugelassen. 68.000 werden in 10 Tagen zum WM-Eröffnungsspiel erwartet. Unser Korrespondent Per Vorder-Wülbecke erklärt.
Rund um das Stadion lag noch Baumaterial, die temporären Einrichtungen wie das Medienzentrum waren noch nicht benutzbar. Die Räumlichkeiten innerhalb der Haupttribüne waren wegen Bauarbeiten noch weitestgehend gesperrt, auch die meisten Logen waren noch nicht freigegeben. Der Einlass verlief schleppend, viele Zuschauer kamen 20 Minuten zu spät ins Stadion.
Und von Brasilien aus schauen wir jetzt noch kurz nach Katar. Dort soll ja die WM 2022 stattfinden.
The 2022 FIFA World Cup is Katar.
Da war die Freude noch groß, als im Dezember 2010 Katar als WM-Gastgeber feststand. Mittlerweile gibt es immer neue Vorwürfe gegen diese Entscheidung, denn sie soll gekauft worden sein. Die britische Sunday Times hat dafür jetzt auf 11 Seiten neue Beweise präsentiert. Demnach sollen aus 10 verschiedenen Schwarzgeldkassen insgesamt 3,7 Millionen Euro Schmiergeld geflossen sein. Unter anderem an Dutzende afrikanische Fußballfunktionäre. Katar hat die Vorwürfe zwar schon zurückgewiesen, aber der Druck auf das Emirat steigt. Denn Katar hat nicht nur gegen Korruptionsvorwürfe zu kämpfen. Die Hitze. Im Sommer wird es in dem Wüstenstaat mehr als 40 Grad heiß und die Arbeitsbedingungen beim Bau der Stadion stehen in der Kritik. Zwar steht noch ein offizieller Untersuchungsbericht eines FIFA-Ermittlers aus, aber schon gibt es Forderungen, dass Katar die WM entzogen werden soll. Der britische Fußballverbandschef Greg Dyke sagte:
I think if it is shown that it was a corrupt.
Wenn sich herausstellt, dass das System korrupt war und die Gewinner vorher Schmiergelder gezahlt haben, um gewählt zu werden, dann muss das Verfahren natürlich wiederholt werden.
Nun blicken wir aber doch erst einmal mit Spannung nach Brasilien. Die deutschen WM-Spieler dürfen sich jetzt noch ein paar Tage zu Hause ausruhen, bevor sie am Freitag in Mainz dann zum letzten Testspiel gegen Armenien antreten. Und am Samstag, da geht es dann nach Brasilien.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
In den sozialen Netzwerken wird der WM-Kader heftig diskutiert. Patrick Petzold schreibt auf Facebook: Nach dem gestrigen Spiel hätte man auch getrost auf Özil verzichten können. Boateng wechselt in 90 Minuten auch öfter zwischen Kreisklasse- und Weltklasse-Niveau. Wird ein schwieriger Weg dieses Jahr. Achtelfinale sollte aber drin sein. Bertolt Schulte, seinem Profilbild nach zu urteilen BVB-Fan, findet, es müsste kein Dortmund-Spieler mit nach Brasilien. Es macht sich für die kommende Saison bemerkbar. Die Jungs kommen nach der WM nur schwer in Schwung, befürchtet er. Kritik gibt es an Trainer Jogi Löw. Daniel Preisler fragt, provoziert Löw seinen Rausschmiss? Jetzt haben wir mit Klose nur noch einen richtigen Stürmer und der ist auch noch unfit. Ganz groß. Und sollte Lahm ausfallen, wäre Schmelzer auch eine wichtige Alternative gewesen. Und Klaus-Dieter Ranz meint, der Verzicht auf Volland wird noch wehtun. Patrick Gut schreibt auf unserer Facebook-Seite, dass ihm die Entscheidung relativ egal ist. Solange man auf Kosten einer so armen Bevölkerung WM feiert, hat man Gegenwind verdient. Man könnte die ganze WM streichen und die Kohle den Brasilianern geben. Auch Retrografia hat uns über Twitter geschrieben. Interessanter ist doch die Frage, wie wir es finden, dass in Brasilien so viel Geld an den Bürgern vorbeigeleitet wurde.
Was sonst noch wichtig war?
Im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine gibt es eine leichte Entspannung. Die russische Regierung hat bestätigt, dass eine erste Zahlung für Gaslieferungen aus Kiew eingegangen ist. Knapp 790 Millionen US-Dollar seien überwiesen worden, um Schulden zu begleichen. Die Zahlung war eine Voraussetzung für weitere Verhandlungen im Gasstreit. Ohne sie hatte Russland gedroht, der Ukraine ab morgen den Gashahn zuzudrehen. Das ist jetzt erst einmal vom Tisch und dadurch muss auch die EU nicht mit Liefereinschränkungen rechnen. Gas aus Russland, das in die Europäische Union soll, fließt durch die Ukraine. Im Osten der Ukraine hat es auch heute wieder neue Kämpfe gegeben. Mehrere hundert Separatisten griffen in der Nähe der Stadt Lugansk einen Stützpunkt der ukrainischen Armee an. Nach Behördenangaben wurden dabei 5 Aufständische getötet. Verletzte gab es auf beiden Seiten. Russland plant wegen der anhaltenden Gewalt, eine eigene Resolution in den UNO-Sicherheitsrat einzubringen. Nach Angaben des russischen Außenministers Sergei Lavrov sieht der Resolutionsentwurf unter anderem vor, dass Korridore für Hilfsorganisationen eingerichtet werden. Der spanische König Juan Carlos dankt ab und macht den Weg frei für die junge Generation. In einer TV-Ansprache sagte der König, seine Entscheidung gebe der Monarchie die Chance, sich zu erneuern. Juan Carlos hat seit Monaten gesundheitliche Probleme. Die Entscheidung aufzuhören kam trotzdem überraschend, denn Juan Carlos hatte das bisher immer ausgeschlossen. Er war seit 1975 König von Spanien. Der heute 76-Jährige spielte eine entscheidende Rolle bei der Demokratisierung des Landes nach dem Ende der Franco-Diktatur. Angela Merkel möchte immer noch, dass Jean-Claude Juncker der nächste Chef der Europäischen Kommission wird. In Berlin stellte die Bundeskanzlerin klar, dass für die Neubesetzung dieses Postens keine Einigung innerhalb der EU-Mitgliedsländer nötig ist. Das würde bedeuten, dass Juncker auch gegen den Widerstand Großbritanniens ernannt werden könne. Der Spiegel hatte berichtet, dass der britische Premierminister David Cameron mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU gedroht hatte, falls Juncker neuer EU-Kommissionspräsident werden sollte. Merkel sagte, ihr sei sehr daran gelegen, dass Großbritannien Mitglied der Staatengemeinschaft bleibe. Uli Hoeneß ist im Gefängnis. Seinen Anwälten zufolge hat der ehemalige Präsident des FC Bayern München seine Gefängnisstrafe im bayerischen Landsberg angetreten. Hoeneß war vor fast 3 Monaten wegen Steuerhinterziehung zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht hatte in seinem Urteil eine Steuerschuld von knapp 28,5 Millionen Euro festgestellt.
Was noch wichtig wird.
In Syrien wird morgen ein neuer Präsident gewählt. Dabei will sich der amtierende Staatschef Bashar al-Assad im Amt bestätigen lassen. Seit 2011 kämpfen Rebellen gegen ihn. In dem Bürgerkrieg sind Schätzungen zufolge schon 160.000 Menschen ums Leben gekommen. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Wegen der anhaltenden Kämpfe und der Krise im Land bezeichnet die Opposition die Wahl als Farce. Die Rebellen haben angekündigt, die Stimmabgabe zu stören. Schon seit dem Wochenende hat es immer wieder neue Kämpfe gegeben.
Und sonst in der Welt?
Indien hat ab heute einen Bundesstaat mehr. Von Andhra Pradesh im Süden spaltet sich offiziell der neue Staat Telangana ab. Dort leben 35 Millionen Menschen. Hauptstadt beider Teile bleibt erst einmal Hyderabad. Dort feierten um Mitternacht viele Menschen den 29. indischen Bundesstaat mit einem Feuerwerk und rosa Ballons. Rosa ist auch die Farbe der TRS-Partei, die seit mehr als einem Jahrzehnt die Abspaltung von Telangana vorangetrieben hat. In der Region fühlen sich viele Menschen benachteiligt. Sie werfen der Regierung in Andhra Pradesh vor, die ländliche Region vernachlässigt zu haben und hoffen, dass ein eigener Staat mehr Investoren anzieht. In Myanmar hat das Unternehmen Unilever für Wirbel gesorgt, und zwar mit einem diskriminierenden Werbebanner. Die Werbung zeigte das Symbol einer buddhistischen Extremistenbewegung. Myanmar ist mehrheitlich buddhistisch, die muslimische Minderheit wird dort unterdrückt. Immer wieder kommt es zu Gewalt gegen Muslimen. Unilever hat die Werbebanner daraufhin entfernt und sich entschuldigt. Man habe die Bedeutung des Symbols nicht gekannt und sei grundsätzlich gegen Diskriminierung. Der britisch-niederländische Konzern produziert Verbrauchsgüter wie Lebensmittel und Kosmetik. Ist Schwein in der Schokolade oder nicht? Diese Frage beschäftigt gerade mehrere muslimische Staaten. Es geht um Produkte des britischen Herstellers Cadbury. In Malaysia waren bei ersten Tests Spuren von Schwein in Mandel- und Haselnussschokolade nachgewiesen worden. Muslimische Gruppen hatten deshalb damit gedroht, dass Muslime die Produkte nicht mehr essen dürften. Jetzt hat das malaysische Islamministerium neue Tests ausgewertet und erstmal Entwarnung gegeben. Möglicherweise seien Proben verunreinigt gewesen. Trotzdem müssten noch mehr Tests gemacht werden, bis die Süßigkeit wieder die Bezeichnung Halal tragen dürfen, für Speisen, die nach islamischem Glauben erlaubt sind. Schweinefleisch gilt im Islam als unrein.
Wissensnachrichten.
Einmal rund um die Erde und das mit einem Solarflugzeug. Das hört sich ein bisschen nach Science-Fiction an, aber schön wäre es trotzdem. Zwei Schweizer tüfteln daran schon seit Jahren. Einen wichtigen Schritt dahin haben sie heute gemacht. Ihr Flugzeug, die Solar Impulse 2, hat ihren Jungfernflug hinter sich. Bei mir ist jetzt Anne Zuber aus den Wissensnachrichten. Wurde der Praxistest bestanden?
Ja, das sagen zumindest die Entwickler Bertrand Picard und André Borschberg. Die Solar Impulse 2 war genau 2 Stunden und 17 Minuten in der Luft. So lange ist sie über dem Schweizer Militärflughafen Payerne gekreist. Angetrieben ohne Kerosin, sondern nur durch 4 Elektromotoren und die bekommen ihre Energie über Solarstrom. Das Flugzeug wiegt nur so viel wie ein Mittelklasse-Auto, aber seine Flügel sind größer als die von einem Jumbojet. Denn auf diesen Flügeln sind mehr als 17.000 Solarzellen. Über Akkus kann die Energie dann auch für Nachtflüge gespeichert werden.
Jetzt sagt es ja schon der Name Solar Impulse 2. Da hat es wohl schon ein Vorgängermodell gegeben.
Ja, die Wissenschaftler haben erstmal einen einfacheren Prototypen entwickelt und dann 2011 damit begonnen, dieses zweite Flugzeug zu konstruieren. Da gibt es jetzt einige Verbesserungen. Die Stromkreise sind zum Beispiel wasserdicht gemacht worden, damit das Flugzeug auch bei Regen fliegen kann. Und außerdem braucht es nicht komplett blauen Himmel, um die Akkus zu laden. Also leichte Wolken sind auch okay. Und die Solar Impulse 2 hat ein größeres Cockpit. Damit hat der Pilot die Möglichkeit, sich ganz ausgestreckt hinzulegen, wenn der Flug mehrere Tage lang dauert. Und außerdem gibt es einen Autopiloten und es gibt eine Toilette. Das Ganze ist deshalb wichtig, weil es mindestens 5 Tage dauert, um zum Beispiel den Pazifik zu überqueren. Und kommendes Frühjahr wollen die Forscher die Erdumrundung wagen. Allerdings nicht an einem Stück, sondern an 20 Tagen verteilt auf mehrere Monate. Einfach deshalb, weil ein Pilot das nonstop gar nicht schaffen könnte.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber selbst wenn das klappt, ein normales Passagierflugzeug kann das Solarflugzeug nicht ersetzen, oder?
Nee, definitiv nicht. Also noch nicht, sage ich mal vorsichtig. Aber die beiden Wissenschaftler sagen selbst, dass sie dafür auch gar nicht angetreten sind. Ihnen geht es vor allem darum, symbolisch und auch möglichst spektakulär zu zeigen, was alternative Energien können.
Für unser zweites Thema gehen wir jetzt nach Colorado in die USA. Da ist ja seit Januar der Handel mit Cannabis legal und die New York Times hat jetzt eine erste Bilanz gezogen.
Und die ist sehr durchwachsen, diese Bilanz. Seitdem Cannabis legal ist, hat es weniger Raubüberfälle und Gewaltverbrechen gegeben und der Staat hat umgerechnet 9 Millionen Euro an Umsatzsteuer für die Droge eingenommen. Allerdings sind laut dem Bericht 2 Menschen wegen der Droge gestorben. Einer war ein Austauschstudent, der vom Balkon gesprungen ist, nachdem er Marihuana-Kekse gegessen hat. Und außerdem soll ein Mann seine Frau im Rausch erschossen haben. Das Problem ist laut der New York Times vor allem, dass Marihuana nicht nur geraucht wird, sondern auch in vielen Nahrungsmitteln gemischt wird, seit es legal ist. Zum Beispiel in Süßigkeiten, die man dann ganz normal in Geschäften kaufen kann. Also das sind diese berühmten Space-Cookies, Schokolade oder auch Gummibärchen. Und mindestens 10 Kinder und Jugendliche seien deshalb schon ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und deshalb wird jetzt über verschärfte Regeln für Süßigkeiten diskutiert. Und das unterstützen sogar die, die grundsätzlich dafür sind, Marihuana zu legalisieren.
Und dann wissen wir noch seit heute, welche Stadt in Deutschland die gefährlichste ist oder vielmehr bleibt. Anne, was gibt es dazu zu sagen?
Das ist Frankfurt am Main, das schreibt die Welt und sie beruft sich auf die Kriminalitätsstatistik 2013. Die wird übermorgen in Berlin vorgestellt. Laut der Zeitung wurden in Frankfurt die meisten Straftaten pro 100.000 Einwohner verübt, nämlich über 16.000. Dahinter kommen Köln und Berlin. Am sichersten lebt man demnach in München. Da passieren nicht mal halb so viele Verbrechen wie in Frankfurt. Zurückgegangen ist laut der Zeitung die Gewaltkriminalität, darunter Mord und Totschlag. Dafür gab es aber letztes Jahr mehr Auto- und Taschendiebstähle.
Anne Zuber aus den Wissensnachrichten, vielen Dank für die Infos.
Wetter.
Das bleibt auch heute Abend fast überall heiter. Außer im Süden und in den Mittelgebirgen, da kann es auch mal regnen. Die Temperaturen heute Abend liegen bei 16 bis 20 Grad. Morgen wird es auch wieder schön, außer im Osten, da bleibt es wolkig. Und am Nachmittag kann es im Westen dann regnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 25 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.